Hier ist das Freie Radio Neumünster auf 100,8 MHz oder im Stream auf www.freiesradio-nms.de. Da findet ihr auch das jeweils tagesaktuelle Programm und in der Audiothek viele interessante Sendungen zum Nachhören.
If I'd be out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Und hier ist die 9. Ausgabe unseres Seniorenmagazins, heute mit einem Beitrag von Manfred und Peter über die Arbeit des Seniorencomputerclubs Neumünster, einem Reisebericht unseres Redaktionsmitglieds Klaus-Peter Teske über seine Besteigung des Kilimandscharos mit Ü60 auf 5895 Meter und Sabine und Manfred stellen Bücher ihrer Urlaubslektüre vor. Zum Abschluss gibt es ein paar Nachrichten und Tipps für Senioren und Seniorinnen unserer Stadt und natürlich passende Musik.
Liegt es an der Hardware oder an der Software, das herauszufinden, ist doch wirklich schwer.
Zu unserem nächsten Bericht bin ich zum SVT nach Thungendorf. Aber keine Sorge, es geht jetzt hier nicht um Leibesübungen und Schwitzen, sondern es geht um ein ganz wichtiges Thema für Seniorinnen und Senioren, ältere Menschen und Computer. Und ja, Frau Wenzler, was machen Sie denn hier für ältere Menschen?
Wir zeigen älteren Menschen den Umgang mit dem PC, mit dem PC-Programm, helfen ihnen beim Umgang mit Handy und Smartphone, mit beiden Betriebssystemen halt, das iOS und das Apple. iOS ist
Android.
Android. ja, und versuchen halt die Fragen, die die Älteren haben, zu beantworten.
Ja, Sie haben es gemerkt. Wir sind hier im Seniorencomputerclub Neumünster. Und Frau Wenzler ist eine der Dozentinnen, wenn ich das richtig weiß. Und Sie haben eben auch schon eine Stimme aus dem Off gehört. Ich bin nicht alleine hier. Ich habe Manfred Domke dabei. Ja, Manfred, stell dich mal vor mit deiner Funktion auch im Club und beim Radio vielleicht auch. Ne?
Mein Name ist Manfred Domke. Ich bin neuerdings auch beim FRN 100.8. Aber ich bin seit über 20 Jahren Trainer im Seniorencomputerclub. Ich pflege die Homepage, ich mache die Rundschreiben, ich habe verschiedenste Vorträge und Workshops gehalten.
Ja, Computer und ältere Menschen, das ist ja ein Thema, das immer wichtiger wird. Warum kommen denn die Menschen zu Ihnen?
Der meiste Spruch, der häufigste Spruch ist eigentlich immer, weil man den Anschluss nicht verpassen möchte.
Zum Beispiel an die Enkelkinder, oder?
Zum Beispiel an die Enkelkinder. Ne? Gerade jetzt zu Corona-Zeiten hat man ja gemerkt, wie wichtig auch diese Video-Calling ist. Mhm. Und da haben halt viele ihre Schwierigkeiten mit. Mhm. Weil sie es ja halt einfach auch nicht kennen, damit nicht groß geworden sind. Und wenn Oma dann hingeht zum Enkel und sagt, stell mir das mal ein, oder sag mir mal, wie das geht, dann macht der Enkel tak, tak, tak.
Das typische Beispiel ist, der Enkel kriegt von Oma ein neues Laptop zu Weihnachten und sagt, Oma, du kannst mein altes behalten, ich helfe dir auch. Der hilft genau vom 24. Dezember bis zum 25. Dezember. Und dann ist er wieder im Studium in Bremen, in Heidelberg oder sonst irgendwo. Und dann ist die Verbindung schon schwierig. Und wenn dann auch noch die Verbindung zum Internet schwer ist oder sehr mühsam ist, langsam ist, dann wird es für die Oma schon zu Frust.
Und die Oma traut sich dann hierher?
Opa auch.
Opa auch. Ja, sehr schön. Was sind denn so die, sagen wir mal, die Hauptschulungs- oder Trainingsfelder? Was ist so für Sie aus Ihrer Sicht, Frau Wenzler und Manfred, so das Wichtigste?
Wie komme ich da hin? Wie kann ich meine E-Mails beantworten? Das ist eigentlich ein Hauptthema. Ne? Was mache ich mit den E-Mails? Wie kann ich einen Brief schreiben? Also diese Programme, diese eigentlichen Office-Programme. Mhm. Ne? Oder auch mal, wie kann ich eine Karte erstellen? Ne? Aber dann sind halt auch wieder welche dabei, die sagen, also ich möchte eigentlich schon wissen, wie das Innenleben ist. Ne? Mhm. Ne? Also das haben wir, glaube ich, auch schon gehabt. Ne?
Ich habe so, schon Workshops gemacht, genau, mit Hardware hier, genau, immer geschraubt.
Ja. Dass die sagen, ich weiß überhaupt nicht, das ist ja alles ganz gut und schön, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Tastenkombination Steuerung C für Kopieren drücke, ja, wo ist denn da mal Text hin? Mhm. Wo ist denn der hin? Weg ist er. Ja? Und diese Sachen, diese Feinheiten halt so ein bisschen zu erklären und dann ein bisschen für Klarheit zu sorgen.
Also wenn man die großen Felder nimmt, Kommunikation, Textverarbeitung, Bildbearbeitung, was interessiert denn die alten Menschen am meisten? Ist das die Textverarbeitung?
Also am meisten eigentlich das praktische E-Mail, Schreiben, Beantworten.
Ja. Spielt das auch eine Rolle, dass viele Menschen ja sehr freigebig sind mit eigenen Daten, mit eigenen Bildern und dass viele sagen, Mensch, keine Kinderbilder über WhatsApp, schon gar
also
nicht welche auf der Badewanne oder so.
Ja, diese Sicherheitsaspekte, die werden bei uns also auch jedes Mal mit.
Also ich habe mehrere,
ganz häufig,
naja, ich habe mehrere Vorträge auch gehalten über Sicherheit im Internet, über die Daten, wie man mit denen umgeht und wie man auch mit seinen eigenen Daten umgeht. Wenn man einen Hackerangriff erlebt, dann ist alles weg. Und deswegen sind Datensicherung, persönliche Datensicherung, so unheimlich wichtig. Da hilft auch die Datensicherung in der Cloud nicht. Wenn ich mit meinem Computer gar nicht mehr in die Cloud komme, dann kann ich auch nichts wiederherstellen. Deswegen eine eigene Datensicherung auf einer eigenen externen Festplatte, zu Hause im Schrank, da kann ich das System wiederbeleben.
Sowas zeigt ihr, wie man das ganz praktisch macht.
Das wird gemacht, da gibt es auch extra Vorträge.
Was sind denn so häufige Fehler? So kommen manchmal Teilnehmende zu Ihnen ganz verzweifelt und sagen, das und das ist mir passiert. Gibt es da sowas, was man da hervorheben kann?
Ja, also ein Teilnehmer ist gekommen und meinte, sein Enkel hat den Computer, den Laptop dann einfach mal ausgestellt, weil ihm das irgendwie alles zu lange gedauert hat mit dem Update. Mhm. Das Ergebnis war, dass der Computer natürlich nicht mehr gestartet ist, weil das ist tödlich. Okay. Oder kann tödlich sein, wenn es gerade wenn es ein großes ist, wenn man die innerhalb eines Updates abstellt. Da helfen wir dann, soweit es in unseren Kräften steht, eben auch weiter.
Wenn man jetzt nochmal ganz an den Anfang geht, also jetzt ein älterer Mensch kriegt vielleicht so einen Impuls von den Enkelkindern, Mensch, Oma, wäre doch gut, wenn wir uns mal auch irgendwie über Videotelefonie sehen könnten und jetzt wird überlegt, was anzuschaffen. Machen Sie auch sowas wie eine Kaufberatung?
Also wir machen zum Beispiel, und jetzt fängt wieder demnächst ein neuer Apple-Kurs an. Mhm. Und da macht der Trainer auch eine Beratung, welches Gerät ist für mich das Richtige und wo kann ich das auch günstig kriegen. Da hat er immer tolle Tipps, also offizielle Kauftipps über zum Beispiel Debitel, die haben manchmal ganz tolle Angebote. Oder auch der Otto-Versand. Man muss da wirklich auf dem Laufenden sein. Und dann kann man sagen, und das wäre jetzt das Angebot für dich, wo du mal 50, 80 oder 100 Euro sparen kannst.
Wir machen hier natürlich keine Werbung.
Nein. Das
sind ausgewählte, beispielhaft genannte Firmen.
Also, ich habe darüber einen Vortrag gehalten und habe ihnen gesagt, das macht die Grafikkarte, das macht das. Ne? Aber letztendlich entscheiden müssen die Personen ja selber.
Wer ist denn so der typische Teilnehmer, die typische Teilnehmer? Können denn zu Ihnen nur Club, also oder ich will mal anders sagen, wer zu Ihnen kommt, muss der in den Computerclub eintreten oder?
Nein, der darf erst dreimal schnuppern.
Okay.
Also er darf, ja, das läuft bei uns unter Schnuppern. Mhm. Er meldet sich bei uns und bekommt dann einen Vorschlag, je nachdem, was halt so seine Wünsche sind, versucht man ihn halt in eine der bestehenden Gruppen unterzubringen. Aber wir haben zum Beispiel Smartphone-Gruppen.
Ach so.
Wenn ich möchte, wenn der Neue möchte, ich möchte mein Handy lernen, ne, oder möchte wissen, was ich mit meinem Smartphone alles machen kann oder Tablet oder Laptop, dann würde ich ihn natürlich in so eine Gruppe tun. Wenn jemand sagt, ich weiß nicht, wie ich mit E-Mails oder sowas umgehen kann, dann kann er eben auch in eine der anderen Gruppen rein.
Also ich habe mal einen Vortrag gehalten, Computer, Laptop oder Tablet? Was brauche ich? Und die Entscheidung war nachher eindeutig. Am Anfang haben viele gesagt, ich hätte gerne einen Computer oder auch ein Notebook. Und zum Schluss des Vortrages war die Mehrheit dafür und sagt, für mich reicht auch ein Tablet. Mhm. Weil das, was ich damit machen will, im Internet irgendwas mal gucken, E-Mail schreiben oder auch WhatsApp, das kann ich auch mit einem Tablet. Da muss ich keinen Computer für belästigen, der immer viel Strom verbraucht und eigentlich immer als großes Gerät vielleicht auch störend irgendwo im Wohnzimmer rumsteht.
Klar, Tablet ist bequem, kann man auch mal zur Not im Bett auf dem Schoß oder so. Wie viele Menschen sind denn so regelmäßig bei Ihnen?
Also wir haben im Moment 183, 184 Mitglieder.
Und die kommen regelmäßig zu den Kursen, oder?
Die kommen alle regelmäßig. Es gibt einige, die inzwischen nicht mehr so richtig können, die aber trotzdem freundlicherweise im Verein drin bleiben.
Unterstützen
den und Verein. Den Verein auf diese Art und Weise unterstützen.
Wenn jetzt, also wir reden ja über ältere Menschen, wenn jetzt jemand ein bisschen hinfällig wird und irgendwie nicht mehr so richtig unterwegs sein kann, für den ist ja vielleicht gerade der Computer noch sozusagen so ein Fenster zur Welt. Bieten Sie auch an, da mal vor Ort hinzugehen, wenn es ein Problem gibt, oder ist das bezogen hier auf den Fall?
Nein, also wenn solche Probleme sind, also erstmal haben wir ja hier die Möglichkeit, für Gehbehinderte gibt es hier einen Treppenlift, damit die eben trotzdem hier teilnehmen können.
Weil das im ersten Stock ist, müssen wir dazu sagen. Ja.
Aber wir bieten halt auch die Möglichkeit, wenn irgendwelche gravierenden Probleme sind, jetzt zu Hause mit dem PC, das entweder über den Teamviewer zu managen oder aber wir fahren auch.
Also ich als Trainer bin zu vielen Mitgliedern hingefahren und das Erste, was mir immer gesagt wird, ich habe nichts gemacht. Und wenn ich die Worte höre, weiß ich, dass schon irgendwas schiefgelaufen ist, aber es gibt viele Dinge, die man auch nur vor Ort klären kann, wenn man die Internetverbindung braucht oder die Umgebung braucht und sagt, warum druckt der Drucker nicht? Das nützt nichts, wenn ich das theoretisch erkläre und der funktioniert trotzdem nicht, weil das USB-Kabel beim Staubsaugen hinten rausgezogen wurde.
Genau. Das habe ich jetzt erst gehabt.
Was möchten Sie denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen zum Thema ältere Menschen und Computer? Gibt es noch irgendwie einen Tipp?
Ja, man muss keine Angst davor haben. Okay. Das ist also kein Buch mit 7 Siegeln. Das kann man alles, wenn man einen Trainer hat, der einen dabei auch unterstützt, kann man das alles, die einfachen Dinge, erlernen.
Man muss wirklich keine Angst haben. Mhm. Und die Trainer, die wir haben, sind alle bereit und willens, den älteren Menschen zu zeigen, wie man es machen kann. Die älteren Menschen müssen halt einfach nur ihre Scheu überwinden und anrufen und fragen, wo kann ich hin.
Und man sollte erwähnen, dass das ehrenamtlich gemacht wird von den Trainern.
Wie schätzen Sie denn das ein? Wie viele ältere Menschen, sagen wir mal, irgendwie über 65 oder 70 sind dann EDV-affin, also nutzen diese neuen Medien? Gibt es da eine Statistik?
Also ich sag mal, als wir anfingen vor gut 20 Jahren mit dem Verein, war es noch so, dass sehr viele Leute auch im Berufsleben mit Computern nichts zu tun hatten. Da kamen dann die Rentner oder Rentnerinnen und die hat in ihrem Arbeitsleben überhaupt keinen Computer gehabt. Sie durfte vielleicht mal 5 Tasten bedienen, weil sie irgendeine Maske ausgefüllt hat, aber mehr nicht. Und heutzutage ist es so, dass die Leute, die jetzt Mitglied werden mit 60, 65, die haben schon in den letzten 10, 20 Jahren mit Computern in ihrer Firma oder in ihrem Büro gearbeitet.
Da geht es dann darum, diese Technik auch fürs Private zu nutzen.
Ja, aber Sie sagen auch, ich habe das zwar genutzt, aber ich weiß nur dieses eine.
Ja, klar. Ne?
Und ich möchte gerne ein bisschen mehr erfahren.
Ja, wunderbar. Und Manfred Dohm, ich bedanke mich für das Gespräch und ich nehme mit keine Angst vorm Computer und es gibt Hilfen und es lohnt sich.
Und Mitglieder sind immer erwünscht.
Ja, genau.
Es gibt auch Trainer.
Sie suchen auch Trainer. Ja, vielleicht fühlt sich ja jemand angesprochen.
Ja.
Gut, vielen Dank.
Gerne.
Ob Windows, Linux oder Mac, mein Bluescreen ist halt alles weg, da hilft kein Jammern, hilft Leben weiter suchen oder lass gleich einen neuen checken. Solange muss ich halt eben ein Stück selber weiterdenken.
Ja, und gleich beginnt eine neue Gruppe im Computer-Senioren-Club und jetzt sind schon die ersten Teilnehmerinnen, sind es ja bis jetzt, genau, lauter Damen.
Ja, dann sind alle krank.
Ja, dann sind alle krank.
Herren jedenfalls.
Ja, wie ist denn die Geschlechterverteilung?
Hälftig.
So 50-50.
Ja.
Frau Schulz, warum sind Sie hier im Computer-Club?
Ja, um Kenntnisse, die ich mal hatte, wieder aufzufrischen, weil die eben durch nicht ständigen Gebrauch eben doch eben verloren gegangen sind. Und Fragen, die ich jetzt so über mein eigenes Internet- oder Computerleben eben auch beantwortet haben möchte, wo ich nicht weiter wusste. Das wird mir hier alles immer sehr gut erklärt. Und auch ein paar neue Sachen zu erfahren, die mir bisher also nicht bekannt waren.
Wofür nutzen Sie denn die EDV privat?
Wofür nutze ich sie? Ja, also im Grunde genommen nur, um ins Internet zu gehen, einerseits. Beziehungsweise, um auch jetzt mal Briefe zu erstellen. Und das ist es nachher letztendlich auch schon. Viel mehr mache ich nicht mehr. Denn wenn man nicht mehr im Berufsleben ist, dann hat man auch nicht mehr so viele Aufgaben, die also jetzt am PC zu erledigen sind.
Aber
das
Sie
wird
haben,
ja weniger. Nur das Interesse ist halt noch da.
Ja, Sie haben im Beruf aber auch schon mit Computern zu tun.
Ja.
Gibt es denn hier auch Leute, die überhaupt noch nie mit Computern zu tun hatten und hier ganz neu anfangen?
Das ist in der Anfangszeit gewesen. Da waren eben auch einige dabei, aber die haben leider dann irgendwo nicht so das Durchhaltevermögen gehabt. Vielleicht, weil es für sie sehr ungewohnt war, überhaupt damit zu arbeiten, beziehungsweise dann doch nicht das Interesse so wirklich da war. Ja. Es sind größtenteils jedoch eben Teilnehmer, die also auch vorrangig schon mal mit am Computer gearbeitet haben, im Berufsleben oder auch privat sehr engagiert sind, die also irgendwo ein ganz anderes Verständnis auch dafür haben.
Ja,
okay. Aber das wird hier auch mehr gefördert, ja, das super. Muss ich schon sagen.
Ich finde das eine tolle Sache. Viel Spaß heute.
Ja, danke schön.
So, jetzt habe ich noch eine andere Teilnehmerin.
Ich bin die Frau Langmark. Ich komme nicht hier aus Neumünster. Ich kenne Neumünster nur, weil ich hier zur Schule gegangen bin und möchte jetzt den Computer kennenlernen.
Sie sind heute...
Nee, ich bin das zweite Mal,
Mal da. Was ist denn Ihr vorrangiges Interesse?
Damit umzugehen, weil vieles wird nur noch darüber angeboten.
Ja.
Oder alle Firmen sagen alles über Computer und über E-Mail und sonstiges. Und das muss ich irgendwann das begreifen.
Wir wollen einfach ein...
Rundum.
Ein digitales Mitglied der Gesellschaft.
Genau, genau. Also
super.
Du ein bisschen das zumindest mit nachvollziehen
können. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und
danke.
Viel Spaß.
Danke.
Dankeschön.
4, 3, 2, 1, 0. Hier spricht dein Computer.
Ach, lass mich doch in Ruhe! Ich will gar nichts wissen von Computern. Was ich brauche, sind Menschen und nicht so komische Maschinen wie dich.
Hier ist immer noch das Freie Radio Neumünster und immer noch das Seniorenmagazin. Und ich bin jetzt hier im Studio mit Klaus-Peter Teske und wir haben ein interessantes Thema. Ich hatte anfangs mal scherzhaft gesagt, ich mache ja diese Rubrik mit Enkelkindern unterwegs und Klaus-Peter Teske hat was gemacht, da kann man keine Enkelkinder mitnehmen. Klaus-Peter, was hast du gemacht?
Ja, ich habe mich mit einer Gruppe von Freunden auf den Weg gemacht, den höchsten Gipfel, den höchsten Berg Afrikas zu besteigen. Wir sind im Juli 2016 auf den Kilimandscharo gestiegen. Eine Fünfergruppe, 3 Personen über 60, 2 Personen knapp über 20.
Und da du da auch schon über 60 warst, passt das auch wunderbar als Seniorenmagazin. Sag mal, Klaus-Peter, was bringt denn einen Menschen aus der norddeutschen Tiefebene auf den Kilimandscharo?
Eigentlich die Freundlichkeit. Mein Kollege hatte mich bei einer Arbeit in Afrika, in der wir zusammen unterwegs waren, gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, auf diesen Berg zu steigen. Und wie das immer so ist bei solchen Fragen, naja, wie schüttel ich den ab? Ja, ja, das können wir mal machen. Und Wolfgang hat das gleich so aufgenommen, ja, das ist gebonkt. Und irgendwie nach einem Jahr sagt er zu mir, so, jetzt müssen wir die Flüge buchen. Ich war eigentlich aus dem ganzen Thema schon ganz raus, aber ich habe nicht zurückgezogen. Es ist ja auch eine Herausforderung gewesen.
Das war jetzt Musik zur Einstimmung. Klaus-Peter, kannst du zu der Musik was sagen?
Zu der Musik kann ich Folgendes sagen. Es ist Kirchenmusik und das ist für die Menschen in Tansania ganz, ganz wichtig. Unsere Begegnung in Tansania findet statt über ein Projekt eines Schulbaus. Und dieser Schulbau wird jetzt getragen von 4 Kirchen. Und für den Afrikaner oder für den Tansanier in der Region ist es eine Pflicht, sonntags in die Kirche zu fahren. Es ist ein Erlebnis, mit einem offenen Jeep durch die ganze Gemeinde zu fahren, neben sich Menschen zu sehen, die in ihrer feinsten Kleidung zu diesem Gottesdienst gehen. Die Frage ist, wie lange dauert ein Gottesdienst? Ja, 30 Minuten? 4 Stunden? Das kann im Vorfeld keiner sagen. Das kommt darauf an, wie viele Beiträge musikalisch, stimmlich oder auch anders gewünscht werden. Ein Gottesdienst ist immer ein Treffen mit anschließendem ganz großem Spaß. Der Spaß liegt einfach darin, dass am Schluss für diejenigen, die sich irgendwie in der Woche nicht ordentlich benommen haben, Spenden gegeben werden und die werden dort auf dem Kirchplatz dann meistbietend versteigert. Eine Bananenstaude, eine Kokosnuss.
Ich habe mal im Vorfeld für unser Gespräch heute ein bisschen recherchiert. Du weißt das sicher alles viel, viel besser. Kilimanjaro im Nordosten Tansanias. Der höchste Gipfel ist der Kibo mit 5.895 Metern. Ich glaube, da wart ihr auch drauf, ne?
Ja, wir waren bis ganz oben.
Toll. Ja, Weltnaturerbe. Wenn man Bilder sieht, immer noch wunderbar schneebedeckt. Ich war vor 2 Jahren in Kenia auf einer Safari, da haben wir ihn eigentlich hinter jeder Wegesbiegung gesehen. Es ist schon, also auch aus der Entfernung, schon sehr toll anzugucken. Vulkanischen Ursprungs und ich habe gelesen, das ist jetzt ein bisschen reaktionär, aber von 1885 bis 1918 war es der höchste Berg des Reiches und du weißt auch wahrscheinlich noch, wie er hieß.
Ja, der Kaiser-Wilhelm-Peak.
Ja, erzähl mal, wie war es denn? Wie seid ihr da hingekommen und wie ging es los?
Ja, nee, nachdem Wolfgang mich jetzt nun eingefangen hatte und seine Frau Brigitte, sind wir zusammen am 27. Juli über Paris Richtung Tansania geflogen. Der Flug ging dann aber leider in Kenia zu Ende. Das fing relativ chaotisch an, aber dann waren wir doch am nächsten Tag in Tansania. Wolfgangs Schuhe und Wolfgangs Gepäck kamen 3 Tage später, weil die Koffer nicht nachkamen. Es war noch gar nicht klar, ob er mit hochkam. Und dann haben wir uns erstmal bei unseren Freunden, mit denen wir schon jahrelang zusammenarbeiten, eingenistet. Wir haben uns vorbereitet, wir haben unseren Guide kennengelernt. Wir haben die Planung mit den Zelten vorgenommen, wir haben die Planung mit dem Essen vorgenommen, die Tourplanung und als wir in Tansania ankamen, in Mika, da haben wir auch unsere 2 jungen Begleiterinnen kennengelernt, die mit uns auf die Tour gehen wollten, nämlich Inka und Caro. Die beiden hatten ein ganzes Jahr bereits in dieser Schule hinter sich als Volontäre und gönnten sich zum Abschluss einen Aufstieg mit uns.
Du hast mir vorhin zur Einstimmung einige Fotos gezeigt und da war ja doch eine ziemlich große Gruppe.
Jetzt muss man sehen, man kann natürlich nicht mit einem Rucksack auf den Kilimanjaro steigen. Erstmal geht die Tour generell nur geführt. Zweitens ist es heute so, dass auch zu jeder Gruppe mindestens 1, wenn nicht sogar 3 Medizinmänner mitgehen. Ich will sie nicht als Ärzte bezeichnen, aber sie haben zumindest ein Fachwissen, was oben auf dem Berg gebraucht werden könnte. Und dann muss man auch fairerweise sagen, wir sind es nicht gewohnt, Tonnen von Gepäck hochzuschleppen, wie früher die Expeditionen. Wir haben für jede 20 Kilo einen Guide gemietet. Das heißt, wir waren letztendlich doch eine Gruppe für uns fünf von 20 Begleitern, die uns das Leben so angenehm wie möglich gemacht haben.
Ja, Klaus-Peter, du hast ja jetzt schon gesagt, einiges an Vorbereitung, viel flankierende Unterstützung. Gib uns doch mal einen Eindruck davon, wie es denn war, diesen Aufstieg zu machen. Ihr seid ja da in mehreren Etappen gegangen und ich habe gelesen, der Kilimandscharo hat auch mehrere Vegetationsstufen. Vielleicht kannst du es einfach mal so ein bisschen plastisch, bildhaft hier im Radio beschreiben.
Gerne. Der Kilimandscharo hat von der tansanianischen Seite einige Aufstiege. Wir haben uns für die Mashame-Route entschieden. Das ist eine der westlichsten. Das soll mit die anspruchsvollere sein. Witzigerweise hat diese Route auch den Namen die Whisky-Route. Es gibt eine Coca-Cola-Route, aber wir haben die Whisky-Route betrieben. Alkohol war auf der ganzen Strecke null Thema. Das war nicht möglich. Also, es ging los mit dem Einchecken und dann ging es am ersten Tag gleich 1220 Höhenmeter zum nächsten Camp durch das Feuchtgebiet. Also wir sind durch Bananenstauden, durch Regenwälder und so weiter aufgestiegen. Diese Strecke, weil man ja auch noch ein bisschen aufgeregt war, fand ich für mich persönlich am körperlich schwierigsten. Wir sind diese 1200 Höhenmeter fast nur Stufen gestiegen. Als ich abends in meinem Zelt lag, habe ich mich gefragt, wer zieht dir jetzt die Schuhe aus? Aber das ist dann nachher doch alles gut gegangen. Ich habe nicht wunderbar geschlafen. Wir haben alle sehr, sehr schlecht geschlafen, weil wir auf den Höhenmetern nicht gut schlafen konnten. Am Schluss haben wir uns abgesprochen, haben gesehen, wir haben auf den 6-7 Tagen höchstens 12 Stunden geschlafen. Den Rest haben wir gedämmert.
Und irgendwann hast du auf Bildern mir gezeigt, ging es auch mal mitten in der Nacht los, damit ihr einen tollen Sonnenaufgang erlebt.
Ja, das ist schon ziemlich am Ende. Wir haben uns über verschiedene Strecken erstmal akklimatisiert. Wir sind hochgegangen über das Shira Camp, alle Strecken, die wir auf der Route absolvieren mussten, haben uns hochgemacht zum Lava Tower, das sind schon 4600, und zur Akklimatisierung wieder runter auf eine niedrige Höhe. Und dann hat unser Guide entschieden, ja, mit der Gruppe kann man das nach 6 Tagen machen. Und jetzt geht es um den letzten Anstieg. Also, wir sind im Barafu Camp und vom Barafu Camp geht es für alle nach oben. Und das ist das Spannende. Es geht abends um 23 Uhr los. Taschenlampen an, 3 Liter Wasser, wie jeden Tag dabei. Und dann ganz, ganz langsam als Karawane den Berg hoch. Es ist ganz interessant, man sieht an dem Berg jede Menge gleicher Gruppen, die auch wie Leuchtwürmchen da hochkrabbeln. Immer so 5er, 6er Gruppen, das kann man an den Taschenlampen sehen. Und so geht es dann los. Schritt für Schritt die letzten Meter auf den knapp 6000er. Ganz kleine Schritte. Morgens um 4 grüßt uns Kenia und schickt uns den ersten Sonnenstrahl. Der macht die Sache ein bisschen leichter. Und auf der ganzen Strecke hoch haben wir noch eine kleine Unterbrechung. Pausen haben wir reichlich gemacht, aber eine kleine Unterbrechung, ungefähr 120 Höhenmeter vor dem Gipfel. Keiner glaubt, dass wir überhaupt noch weiter können, aber dann haben wir uns nochmal aufgerafft und haben es dann um 8.10 Uhr geschafft, oben an der höchsten Stelle des Kilimandscharos zu stehen.
Also Ü60 auf dem Gipfel, haben es denn alle geschafft?
Wir haben auf dem Weg leider unsere Gitti verloren und vielleicht sowas Generelles zu diesem Aufstieg. Man kann das schaffen, aber wer es nicht schafft, hat keine Schande. Ich habe einen guten, jungen Kollegen, 25 Jahre alt, der Lukas. Und der Lukas hat jetzt 3-mal Anlauf genommen und hatte eben nicht so viel Glück wie wir. Wir hatten keinen Nachtfrost und wir hatten auch keine Stürme auf dem Aufstieg. Und unser Lukas hat das Pech gehabt, 3-mal bei minus 20 Grad im letzten Zelt zu schlafen und auch gegen Wind und Sturm zum Berg hoch. Lukas hat es, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, bis heute noch nicht geschafft. Lukas ist mit Sicherheit konditionell viel, viel besser aufgestellt als ich, viel, viel jünger. Es ist keine Frage der Persönlichkeit, es ist auch eine Frage des Glücks.
Ja, die Natur kennt keinen Erbarmen. Wir haben noch mal ein schönes Lied zum Kilimandscharo, und zwar von Pascal Danel, Le Neige de Kilimandscharo, also der Schnee des Kilimandscharo.
Il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Il voit là-bas dans le lointain les neiges du Kilimandscharo.
Kulturell gäbe es so einiges zum Kilimandscharo zu sagen. Also es gibt zum Beispiel ein Lied von Andrea Berg, aber wir haben beschlossen, das wäre eher was für Simons Schlagersendung. ihr kennt vielleicht von Hemingway Schnee am Kilimandscharo. Das hat er ja dort auch tatsächlich geschrieben, und verfilmt wurde es als Klassiker mit Gregory Peck, Ava Gardner und Hildegard Knef. Aber mit solchen Dingen habt ihr euch wahrscheinlich nicht beschäftigt auf dem Gipfel.
Nein, auf dem Gipfel waren wir erstmal mit uns selber beschäftigt, denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich so eine Anstrengung überhaupt überstehen kann. Richtig bewusst wurde mir das auf dem letzten Anstieg oder auf den letzten 800 Höhenmetern, dass das mich physisch derart anstrengt. Ich habe viele große Läufe hinter mich gebracht, aber der Kilimandscharo war für mich das Überschreiten einer Grenze. Vielleicht war es auch das Überschreiten einer gesundheitlichen Grenze. Ich fühle mich heute fit, alles wieder in Ordnung. Aber man hat Erlebnisse gehabt, die man sich so hat nicht vorstellen können. Ich habe jedenfalls diese Erlebnisse gehabt. Und wenn ich mich mit meinen Mitstreitern unterhalten habe, wir waren alle mehr als über dem Limit.
Ja, jede Reise geht auch einmal zu Ende. Wie war das denn?
Am Kilimandscharo oben hält man sich nicht lange auf. Wir haben allerhöchstens 10, 15 Minuten direkt auf der Spitze gestanden. Einmal wegen des Fototermins der anderen Beteiligten, aber zum anderen auch, weil die Belastung ganz gewaltig hoch ist. Wir haben wunderschöne Bilder gesehen von oben, die es eigentlich nur auf Postkarten gibt. Aber nach einer sehr, sehr kurzen Zeit geht es dann wieder bergab. Und da muss ich erstaunlich für mich sagen, dass nach etwa 100, 150 Höhenmetern die Euphorie einsetzte, es war wieder alles in Ordnung, psychisch, physikalisch, und wir mussten uns dann diesen gleichen Weg wieder bergab bewegen, hatten also gar nicht in Erinnerung beim Aufstieg, dass es eigentlich nur Asche ist. Ich habe mich einige Mal auf dem Weg nach unten tatsächlich wie ein Schneeball nach unten bewegt, rollend, mich dann wieder aufgefangen. Also die Füße waren schon sehr weich, aber da hatten die Guides kein Erbarmen mit uns. Unser letztes Camp war abgebaut und wir mussten dann bis abends 17 Uhr weitermarschieren, um in unser letztes Camp Mika zu kommen, wo dann das Abendessen auf uns wartete und eigentlich nur noch Schlaf. Ja, Schlaf. In der Nacht musste ich einmal raus, und das muss man in Afrika wissen, es ist alles stockdunkel. Ich habe gerade noch mit der Taschenlampe das Toilettenhäuschen gefunden, aber auf dem Rückweg habe ich mein Zelt nicht wiedergefunden. Ein Platz mit 200, 300 Zelten, die alle gleich aussehen, und ich hatte mich verloren. Nach und nach habe ich die Zelte abgeklopft. Aus einem Zelt kam kein Geräusch, da musste das mein sein. Dann habe ich da weitergeschlafen. Von da aus ging es dann am nächsten Morgen ganz gemächlich runter zum Gate. Man musste sich ja wieder auschecken, damit keiner auf dem Berg bleibt. Wir haben mit unseren Guides, mit unseren Trägern noch einen sehr schönen Abschied gemacht. Das ist üblich. Wir haben ein paar Kilis getrunken. Das ist das klassische Bier da unten. Das ist das Kilimandscharo-Bier. Das heißt tatsächlich Kili. Und dabei wurden uns unsere Urkunden überreicht, dass wir ja so eine verrückte Idee in die Tat umgesetzt hatten.
Diese Urkunde zeige ich jetzt mal dem Mikrofon. Das ist der Nachteil am Radio. Sie sieht beeindruckend aus.
Ja, und danach haben wir uns dann erst noch 2-3 Tage in Lesotho gegönnt, auf einer englischen klassischen Lodge mit feinstem Tee und feinstem Wein, bevor wir dann zur wirklichen Erholung noch 7 Tage Stone Town nach Sansibar gefahren sind. Das war rundherum eine wunderschöne Reise. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich einmal so auf diesen Weg zu machen, um einmal wunderschöne Landschaften zu sehen, aber auch vielleicht seine Grenzen mal zu erfahren.
Wenn du jetzt nochmal zum Abschluss einen Aspekt herausgreifst, was war sozusagen das zentrale Erlebnis dieser Tour?
Das zentrale Erlebnis dieser Tour war für mich das Zusammenkommen dieser Gruppe. Man war sich ja fremd und war nach 2 Tagen ja so aneinander gebunden, dass heute noch Kontakte untereinander bestehen und dass diese Erinnerung dieser Tour so intensiv ist, wie ich sie in ganz wenigen Touren erlebt habe.
Ja, vielleicht haben wir der einen oder dem anderen Mut gemacht, auch mal an die eigenen Grenzen heranzugehen. Man muss ja nicht gleich mit Ü60 auf den Kilimanjaro. Es gibt ja vielleicht auch noch andere Herausforderungen. Und zum Abschluss hören wir nochmal afrikanische Musik.
Manfred und ich, Sabine, haben uns überlegt, für das Seniorenmagazin einige Bücher unserer Urlaubslektüre vorzustellen. Klar, bekommt es nur in einer Kurzvorstellung, sonst wäre die Sendung mit der Schmückerstunde zu vergleichen. Also hört gut zu. Ich werde euch jetzt das erste Buch vorstellen, was ich gelesen habe. Und zwar von Maxim Leo, Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, ist erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch und kostet 22 Euro. Um was geht es in diesem Buch? Ich lese euch mal einen Auszug aus dem Klappentext, weil das ist dann für die Kürze doch das Sinnvollste, dass man einen Überblick hat. Im September 2019 bekommt Michael Hartung Besuch von einem Journalisten. Der recherchiert über eine spektakuläre Massenflucht aus der DDR, bei der 127 Menschen in einem S-Bahn-Zug am Bahnhof Friedrichstraße in den Westen gelangten. Der Journalist hat Stasi-Akten entdeckt, aus denen hervorgeht, dass Hartung, der früher als Stellwerksmeister am Bahnhof Friedrichstraße gearbeitet hatte, die Flucht eingefädelt haben soll. Hartung dementiert zunächst, ist aber nach Zahlung eines ordentlichen Honorars und ein paar Bieren bereit, die Geschichte zu bestätigen. Schließlich war er noch nie bedeutend, noch nie ein Held. Und wenn es nun mal so in den Akten steht? Ja, passend zu diesem Buch habe ich den Titel ausgesucht von Karat, 1975 gegründete Band, die eine der erfolgreichsten Musikgruppen in der DDR waren, und zwar mit dem Song Über 7 Brücken musst du gehen, von 1978.
Manchmal wünsch ich mir mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe. Manchmal schließ ich alle Türen nach.
Ja, ich mache mal weiter mit einem von mir gelesenen Buch, Eine Frage der Chemie, von Bonnie Gamus, erschienen im Pieper Verlag und kostet 22 Euro. Während des Lesens fiel mir das Kochbuch ein, was mir unser Sohn Gil, der Chemiker ist, geschenkt hatte. Kulinarische Geheimnisse naturwissenschaftlich erklärt. Warum? Werdet ihr gleich erfahren. Denn die Protagonistin Elisabeth Zott ist Chemikerin und alles andere als durchschnittlich. Sie lebt in Amerika in den 60er Jahren. Gleichberechtigung ist überhaupt nicht angesagt. Ihr Wissen wird von der Männerwelt nicht akzeptiert. Als Chemikerin in einem Forschungsinstitut bekommt sie keine angemessene Stellung Und so nimmt Elisabeth einen Job als Moderatorin der biederen TV-Kochshow Essen um 6 an. Doch auch hier hat sie ihren eigenen Kopf. Denn für sie ist Kochen Chemie. Und Chemie bedeutet Veränderungen der Zustände. Sie tritt im Laborkittel vor die Kamera und zeigt dem Publikum, welche chemischen Prozesse zum Kochen gehören. Dazu verteilt sie Lebensweisheiten. Einmal sagt sie, wenn Sie Ihr Leben gern ändern möchten, tun Sie es jetzt. Die amerikanischen Frauen sind begeistert. Endlich werden sie wahrgenommen. Irgendwo habe ich gelesen, das Buch »Eine Frage der Chemie« ist ein tolles Frauenbuch. So ein Quatsch. Ich habe es mit Begeisterung gelesen und viele Schilderungen der amerikanischen Gesellschaft in den 60er Jahren waren auch zu der Zeit in Deutschland Alltag.
Ich habe als nächstes gelesen von Christine Bilkau, Nebenan. Erschienen ist das Buch im Luchterhand Verlag und kostet 22 Euro. Warum habe ich mir dieses Buch ausgesucht? Ja, es ist ein Rezensionsexemplar vom Luchterhand Verlag. Das wollte ich schon ganz, ja, ich glaube im April oder Mai, ich weiß es gar nicht mehr, in der Schmökerstunde vorstellen, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen, das Buch zu lesen. Aber jetzt, um was geht es in diesem Buch? Hier ein Auszug aus dem Klappentext. Ein kleiner Ort am Nord-Ostsee-Kanal zwischen Natur, Kreisstadt und Industrie, kurz nach dem Jahreswechsel. Mitten aus dem Alltag heraus verschwindet eine Familie spurlos. Das verlassene Haus wird zum gedanklichen Zentrum der Nachbarn. Julia, Ende 30, die sich vergeblich ein Kind wünscht, ist mit ihrem Freund erst vor kurzem aus der Großstadt hergezogen und hat einen kleinen Keramikladen, den sie auch gemeinsam mit einem Onlineshop betreibt. Astrid, Anfang 60, die seit Jahrzehnten eine Praxis in der nahen Kreisstadt führt und sich um die alt gewordene Tante sorgt. Und dann ist da auch noch das mysteriöse Kind, das im Garten der verschwundenen Familie auftaucht. Sie alle kreisen wie Fremde umeinander, scheinbar unbemerkt von den Nächsten. Sie wollen Verbundenheit und ziehen sich aber doch ins Private zurück. Und sie haben alle Geheimnisse, Sehnsüchte und Ängste. Ihre Wege kreuzen sich, ihre Geschichten verbinden sich miteinander, denn sie suchen, wonach wir alle uns sehen. Geborgenheit, Zugehörigkeit und Vertrautheit. Fasziniert hat mich an diesem Buch die Sprache. Egal wie einfach das zu Beschreibende ist oder aber auch die Person, ich hatte sofort ein Bild vor Augen. Ihr hört jetzt als kleine Unterbrechung von Ann-Mai Kantereit den Song »Das Gefühl«.
Hast du die anderen gesehen? Wie schnell die sind. Und was hast du gedacht? Dass du es nicht so gut kannst?
Manfred, sag mal, was hast du denn noch gelesen jetzt so bei deiner Vielfalt?
Ja, wie schon anfangs erwähnt, suchte ich ja einen Krimi, der schnell zur Sache kommt, der sich nicht groß mit Landschaftsbeschreibung auffällt und all so ein Tüdelkram. Und da wurde mir ja Meyer von Tommy Goertz empfohlen, erschienen im Heine Verlag und das Taschenbuch kostet 11 Euro. Ich lese euch mal den Auszug aus dem Klappentext vor. Doch er ist kein gebrochener Mann. Er hat die Zeit genutzt, hat die anderen studiert, hat genau zugehört, was sie getan haben und wie. Und er hat Kontakte geknüpft zur Unterwelt. Das Gefängnis war seine Hochschule für das Leben danach. Er hat einen Plan, wie er nach dem Knast wieder auf die Beine kommt und dann, zufällig, trifft er auf den Polizisten, der ihn damals eingelocht hat. Wer ist eigentlich Meyer? Ein Held mittleren Alters, der einfach nur Meyer heißt. Das erweckt den Eindruck von Understatement. Und tatsächlich entwickelt der Mann mit dem blassen Allerweltsnamen unter einer stillen Oberfläche erstaunliche Aktivitäten, die mich als Leser bis zum Schluss mitreißen. Erst einmal muss man Meyer bedauern und das für lange Zeit, denn es erwischt ihn übel. Man brummt ihm 12 Jahre Haft auf für einen Mord, den er überhaupt nicht begangen hat. Was macht das Besondere dieses knapp 160 Seiten langen Krimis aus? Er kommt ohne Gewalt und blutrünstigen Szenen aus und glänzt stattdessen durch Intelligenz, Temporeichtum und eine faszinierende Coolness der wendungsreichen Handlungsführung und der messerscharfen, präzisen Sprache. Ein unbedingt lesenswerter Krimi. Sabine, was hattest du noch auf deinem Bücherstapel?
Zum einen habe ich das Buch von Fatma Aydemir, Jins, gelesen. Es ist erschienen im Hansa Verlag und kostet 24 Euro. Dieses Buch lag schon seit mindestens 8 Wochen auf meinem Lesetisch. Endlich, endlich Ferien. Lesen, was Frau schon immer lesen wollte. Aber jetzt mal zur Inhaltsangabe. 30 Jahre hat Hüseyin in Deutschland gearbeitet. Nun erfüllt er sich endlich seinen Traum. Eine Eigentumswohnung in Istanbul. Nur um am Tag des Einzugs an einem Herzinfarkt zu sterben. Zur Beerdigung reist ihm seine Familie aus Deutschland nach. Fatma Aydemirs Gesellschaftsroman erzählt von 6 grundverschiedenen Menschen, die zufällig miteinander verwandt sind. Alle haben sie ihr eigenes Gepäck dabei. Geheimnisse, Wünsche, Wunden. Was sie jedoch vereint, das Gefühl, dass sie in Hüseyins Wohnung jemand beobachtet. Voller Wucht und Schönheit fragt Jins nach dem Gebilde Familie, den Blick tief hineingerichtet in die Geschichte der vergangenen Jahrzehnte und weit voraus.
Als meine letzte Empfehlung möchte ich allen, die gerne kochen und auch gerne wissen möchten, woher die Rezepte stammen, die sie kochen, das Kochbuch mit dem Kochlöffel durch die deutsche Geschichte, 50 historische Kochrezepte aus 2 Jahrtausenden, empfehlen. Auszug aus dem Klappentext. Werden Sie ein Gourmet der Geschichte. Orientiert an entscheidenden Ereignissen der Geschichte werden hier originelle Rezepte von Gerichten beschrieben, die in den jeweiligen Epochen auf dem Speiseplan standen. Anpassungen an den heutigen Geschmack, vor allem hinsichtlich der Gewürze, werden dabei nachvollziehbar gemacht. Manches ist gesichert, manches spekulativ. In allen Fällen stehen die beschriebenen Rezepte für die Esskultur ihrer jeweiligen Zeit und machen sie zu einem Gourmet der Geschichte, einzigartig und inspirierend. da ich eine große Kochbuchsammlung aus den verschiedensten Jahrzehnten besitze, war für mich dieses Kochbuch mit dieser Zusammenfassung von überschaubaren Rezepten eine Bereicherung. Ihr habt jetzt vorgestellt bekommen von Sabine und Manfred einmal das Buch Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße von Maxim Leo, Eine Frage der Chemie von Bonnie Gamos, Nebenan von Christine Bilkau, den Krimi Meier von Tommy Goertz, dann Chins von Fatma Eidemir und 50 historische Kochrezepte aus 2 Jahrtausenden.
So, nun kommen wir zum letzten Teil, unseren aktuellen Nachrichten aus der Stadt Neumünster und Umgebung. Ich übergebe dann mal an Peter.
Es gibt eine neue Handarbeitsgruppe in Faldara. Häkeln, Stricken oder Sticken. Übrigens nicht nur für Seniorinnen, ja, oder vielleicht sogar Senioren, selbst meine 9-jährige Enkelin hat das Stricken entdeckt. Die Handarbeitsgruppe trifft sich immer montags um 13.30 Uhr bis etwa 15.30 Uhr und das Ganze findet im Begegnungszentrum Wernershagener Weg 41 statt. Und man muss sich dort nicht anmelden.
Hundebestandsprüfung für mehr Steuergerechtigkeit. Die Stadt Neumünster hat derzeit 4.670 gemeldete Hunde registriert. Doch es wird davon ausgegangen, dass es noch mehr Hunde gibt, die von ihren Frauchen und Herrchen bislang nicht bei der Stadtverwaltung angemeldet wurden. Wie viele Steuersünderinnen und Sünder es gibt, soll in Kürze durch eine Hundebestandsaufnahme überprüft werden, damit wieder mehr Steuergerechtigkeit herrscht. Zuletzt hat die Stadt Neumünster im Jahre 2011 eine Hundebestandsprüfung durchgeführt. Den Hundehalterinnen und Hundehalter, die ihre Hunde noch nicht angemeldet haben, soll die Möglichkeit bekommen, ihre Hunde umgehend bei der Stadt Neumünster anzumelden. Für weitere Informationen wird ein Informationsblatt zu dieser Aktion ausgelegt. Die Infoblätter sowie die zugehörigen Anmeldeformulare finden Sie im Foyer des Rathauses beim Quartiersmanagement im Witzelinviertel. Das ausgefüllte Formular kann auf dem Postweg oder per E-Mail an steuer-und-abgaben@neumünster.de gesendet werden. Die Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer können auch einen Termin im Rathaus bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung Steuern und Abgaben vereinbaren. Termine sind nach telefonischer Vereinbarung unter 942-2212 möglich.
Das war unser Seniorenmagazin Nummer 9. Ihr und Sie hören uns immer am ersten Freitag im Monat um 18 Uhr, am Sonnabend darauf um 10 Uhr und danach in unserer Audiothek.